Zum Zustand von Brücken insgesamt in Deutschland gibt es indessen Neues und das ist nicht gerade beruhigend. Damit beginnt Werner Schoninger die Meldungen.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch desolateren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Auf den Seeloer Höhen wird heute an den Beginn der Schlacht vor 80 Jahren erinnert. Bei dem Gefecht kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken am Ehrenmal. Dazu wird nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland auch der russische Botschafter Netschajew erwartet. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Darin wird empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Örtliche Politiker lehnen das ab. Man könne nicht Diplomaten von einem Gedenken an die eigenen Landsleute ausschließen, so der stellvertretende Landrat Hanke. Das Umweltbundesamt kritisiert, dass die Entfernungspauschale erhöht werden soll. Die im schwarz-roten Koalitionsvertrag vorgesehene Entlastung für Pendler sei umwelt- und klimaschädlich und auch sozial ungerecht, teilte die Behörde mit. Die Pendlerpauschale führe dazu, dass mehr Auto gefahren wird. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Daniel Pokraka.
Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen bei der Behörde, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Pauschale setze Anreize für längere Arbeitswege und führe damit zu einem Wachstum des gesamten Verkehrsaufkommens. Union und SPD wollen die Entfernungspauschale erhöhen. Ab Januar nächsten Jahres sollen Pendler schon ab dem ersten Kilometer des Arbeitsweges 38 Cent absetzen können. Das gilt zurzeit erst ab dem 21. Kilometer. Für kürzere Strecken sind es 30 Cent pro Kilometer.
Das Land Brandenburg stellt nun doch mehr Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau bereit. Wie das Infrastrukturministerium in Potsdam am Abend mitgeteilt hat, sind für dieses Jahr 250 Millionen Euro vorgesehen. Das sind gut 30 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Bei den Haushaltsberatungen hatte es vor kurzem geheißen, dass Einsparungen auch die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau betreffen könnten. Bei der Charité-Tochtergesellschaft CFM wird heute und morgen wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Anlass ist der Tarifstreit um eine bessere Bezahlung der CFM-Beschäftigten. Rolf Grünewald, RBB 24.
Trotz einer Notdienstvereinbarung ist laut Verdi damit zu rechnen, dass es Probleme etwa bei der Essensversorgung, der Reinigung von Operationsinstrumenten und bei Krankentransporten geben wird. Für mehr als 3.200 Beschäftigte der Charité-Tochter fordert die Gewerkschaft eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der an der Charité gültig ist. Der Streik soll am Freitagmorgen nach der Nachtschicht gegen 6 Uhr enden. Die Beschäftigten hatten schon Anfang April gestreikt.
Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge, die Mittel im eigenen Außenministerium um fast die Hälfte zu kürzen. Davon betroffen wäre auch Deutschland. Unter anderem sollen die US-Konsulate in Leipzig und Düsseldorf geschlossen werden, berichten mehrere amerikanische Medien übereinstimmend. Außerdem würden durch die Kürzungen fast alle Gelder für internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und die NATO wegfallen. Beschlossen sind die Vorhaben noch nicht. US-Präsident Trump hat in vielen Behörden drastische Kürzungen eingeleitet, zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe. Hilfsorganisationen warnen vor schwerwiegenden Folgen weltweit. Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball-Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist hat das Rückspiel am Abend zwar gegen Barcelona 3:1 gewonnen, das reicht aber nicht, weil der BVB das Hinspiel in Barcelona 0:4 verloren hatte. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Playoff-Finale der deutschen Meisterschaft verpasst. Die Titelverteidigerinnen unterlagen im entscheidenden Spiel der Halbfinalserie Saar Louis 67:75 nach Verlängerung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 11 und in Tempelhof 13 Grad, in Nauen 10 und in Fürstenwalde-Spree 14 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken. Höchste Werte 19 bis 28 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Von unserer aktuell berühmtesten Brückenbaustelle in Berlin, da gibt's gute Nachrichten, zumindest was die Schnelligkeit des Knabberbaggers oder der Knabberbagger angeht. Der Abriss der Ringbahnbrücke ist offenbar fast fertig. Die zuständige Autobahngesellschaft lädt für heute Nachmittag 15 Uhr zu einer Pressekonferenz auf die Baustelle. Und da würden wahrscheinlich der regierende Bürgermeister Kai Wegner und auch Verkehrssenator Ute Bonde nicht dazukommen, wenn sie nicht Gutes über den Abrissstand zu verkünden hätten von Ringbahn und Westendbrücke. Allerdings, der Abbruch ist das eine. Wie fix es geht mit einer neuen Brücke. Es sind ja eben die beiden, auch die Westendbrücke wird abgerissen und neu gebaut. Was dazu heute kommt, da sind wir gespannt, werden heute Nachmittag natürlich auch für Sie dabei sein. Und unsere beiden Bröckelbrücken hier stehen bei weitem nicht allein. Es gibt eine neue Untersuchung, die noch deutlich mehr Bundesbrücken in kritischem Zustand sieht als bisher gedacht. Warum, wieso, wo die sind, wie das kommt, da gucken wir heute drauf, genauer und ausführlich. Dazu in einer Stunde kommt meine Kollegin hier zu mir ins Studio. Aber jetzt um 6:06 schauen wir wieder mal in die USA und da auf eine ganz besondere Universität, auf Harvard. Die hat 8 US-Präsidenten hervorgebracht, darunter John F. Kennedy, Barack Obama, dazu 50 Nobelpreisträger. Ein Mythos ist Harvard also, entsprechend selbstbewusst auch. Jetzt hat aber der aktuelle US-Präsident Donald Trump ihr den Geldhahn zugedreht. Milliarden von staatlichen Fördergeldern sind eingefroren. Steuervorteile könnten gestrichen werden. Es geht um die politische Ausrichtung der Uni. Und damit ist ein Kampf um akademische Selbstbestimmung entbrannt, der wohl gerade erst losgeht, wie unser Korrespondent in Washington Ulrich Ueckerseifer berichtet.
Donald Trump gegen die Uni Harvard. Dieser Konflikt zeigt beispielhaft den politischen und kulturellen Kampf, der gerade in den USA läuft. Für die Republikaner ist klar, die Unis sind weit links und tun zu wenig gegen Antisemitismus. Wenn Sie sich ansehen, was von Harvard verlangt wurde, Schutz jüdischer Studenten und sicherstellen, dass die EI-Programme abgeschafft werden, das machen Sie nicht. Darum hat Präsident Trump sofort entschieden, 2 Milliarden einzufrieren. So die republikanische Politikerin Elise Stefanik auf dem Sender Fox News, dem Sprachrohr der Rechten. Die EI, das steht in den Vereinigten Staaten für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Konkret geht es um die Forderung der Regierung, die Zulassung von Studenten und die Einstellung von Mitarbeitern nach Diversitätskriterien zu beenden. Das hatte der Präsident der Uni abgelehnt, woraufhin die Regierung die gut 2 Milliarden Dollar eingefroren hat, rund ein Drittel des Jahresetats. Die Regierung verknüpft den Vorwurf des Antisemitismus mit dem Versuch, mehr Kontrolle über aus ihrer Sicht linke Universitäten zu bekommen. Geht gar nicht, entgegnet Andrew Crespo, Juraprofessor der Uni Harvard.
I think it's dangerous to Harvard and I think it's dangerous to our entire country.
Es ist gefährlich für Harvard und das ganze Land. Universitäten angreifen ist einer der ersten Schritte für autoritäre Systeme. Wenn Sie den Charakter eines Landes fundamental ändern wollen, seine Demokratie angreifen, dann attackieren Sie die Gerichte, die Presse, Anwälte und Sie greifen die Universitäten an.
Character and DNA as a democracy. You attack its courts, you attack its press, you attack its legal profession and you attack its universities.
Und aus Sicht von Harvard-Professor Andrew Crespo schadet Trump auch dem eigenen Land.
Most of this funding goes to our research and science aspects of the university.
Die meisten Bundesmittel gehen in die Forschung der Universität, wo wir zum Beispiel neue Medikamente erforschen. Das ist die zentrale Partnerschaft zwischen der Universität und der Regierung. Das hat den USA geholfen, weltweit führend in vielen wissenschaftlichen Bereichen zu sein, vor allem in der Medizin. Wenn diese Partnerschaft beendet wird, trifft das jeden im Land und jeden auf der Welt.
fighting pandemics. These are research partnerships that are part of a 70-year relationship between our federal government and our leading research universities. And he's trying to pull the rug out from that. And that's not just going to hurt Harvard. That's going to hurt everyone in our country and everyone in the world.
Die Universität von Harvard gilt als die reichste Uni der Welt mit einem Stiftungsvermögen von 50 Milliarden Dollar. Die jetzt eingefrorenen Gelder entsprechen in etwa den Einnahmen, die die Uni mit diesem Vermögen in einem Jahr erwirtschaftet. Ex-Präsident Barack Obama rät der Uni deshalb, nicht nachgeben, lieber auf die Bundesmittel verzichten. Donald Trump gegen die Uni Harvard. Fortsetzung folgt. Ganz bestimmt.
Das sagt unser US-Korrespondent Ulrich Uecker-Seifer in Washington. 6:10 jetzt. Zuerst war die Bereitschaft groß, für Israel in den Krieg gegen die Hamas zu ziehen, kurz nach dem Überfall am 7. Oktober 2023. Man wollte das Land nach dem Terrorangriff aus dem Gazastreifen verteidigen. Doch das hat sich inzwischen geändert. Immer mehr israelische Reservisten wollen nicht mehr eingezogen werden. Sie erklären das auch öffentlich. Viele sehen die Kriegsführung in Gaza kritisch und sagen, sie hätten nicht mehr das Gefühl, gegen die Hamas zu kämpfen, sondern für Israels rechtsextreme Regierung, was sie eben nicht wollen. Unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat mit Reservisten und Kritikern des Gaza-Kriegs gesprochen.
In Tselim trainieren sie. Mitten in der Negev-Wüste bereiten sich israelische Soldaten vor auf ihren Einsatz im Gazastreifen. Hier steht ein Kulissendorf, das die Soldaten fit machen soll für den Häuserkampf in Gaza. Seit dem Überfall des 7. Oktober hat sich gezeigt, wie wichtig die Reservisten für die Armee sind. Nach ihrem Militärdienst können Frauen und Männer in Israel bis zum 40. Lebensjahr noch zum Reservedienst eingezogen werden, Offiziere auch darüber hinaus. Fast 300.000 Reservisten wurden nach dem 7. Oktober nach Angaben der Armee eingezogen, viele über Monate, auch mehrfach. Doch inzwischen wird die Weigerung, in den Krieg zu ziehen, zum Problem. Die genauen Zahlen sind unter Verschluss, doch israelische Medien berichten über die größte Verweigerungswelle seit Jahrzehnten. Von mehr als 100.000 Verweigerern ist die Rede, überprüfen lässt sich das nicht. Was man weiß ist, dass einige Soldaten Briefe veröffentlicht haben, in denen sie ihre Verweigerung erklären, darunter Reservisten der Luftwaffe, der Marine und von Spezialeinheiten der Aufklärung. Michael Ofer Sif, ein 29-Jähriger aus Tel Aviv, hat so einen Brief unterschrieben. Er hatte das Gefühl, in einem falschen Krieg zu kämpfen, schon Ende 2023. Damals, Mitte Dezember, erschossen israelische Soldaten 3 verschleppte Geiseln.
Ein Kriegsziel war ja, dass wir die Geiseln freibekommen wollten. Und damals haben wir schon darüber gesprochen, dass militärischer Druck die Geiseln in Gefahr bringt. Und das war der Beweis dafür. Wir haben 3 Geiseln getötet. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann waren das 3 Jungs mit einer weißen Fahne, die auf Hebräisch um Hilfe gerufen haben. Und trotzdem wurde die Entscheidung getroffen, sie zu erschießen. Das war ein Weckruf für mich. Und ich habe gedacht, dass es sehr ähnliche Fälle gibt, bei denen die Opfer Bewohner des Gazastreifens sind und von denen wir nie etwas gehört haben. Das hat mir gesagt, wir sind zu weit gegangen. Wir erlauben uns, Dinge zu tun, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Deshalb habe ich den Brief unterschrieben.
Der Krieg im Gazastreifen, den Israel am 18. März wieder aufgenommen hat, bringe die immer noch verschleppten 59 Geiseln nicht frei, sondern bringe sie vielmehr in Gefahr. Dieser Meinung sind viele, die verweigern. Es gibt aber auch die sogenannte graue Verweigerung durch Soldaten, die sich nicht öffentlich erklären und die nicht unbedingt politische Motive für die Verweigerung haben. Viele sind erschöpft vom Krieg, auch traumatisiert. Vermutlich verweigern etliche auch aus wirtschaftlichen Gründen. Viele Reservesoldaten beklagen einer amtlichen israelischen Erhebung zufolge Einkommensverluste seit dem 7. Oktober. Und dann gibt es noch die, die den Krieg in Gaza ganz grundsätzlich ablehnen, die den totalen Sieg über die Hamas, den Israels Premier Netanyahu zum Kriegsziel erklärt hat, für eine Illusion halten und das Leid der palästinensischen Bevölkerung in Gaza für zu groß. Nadav Feinmann ist Direktor der israelischen Nichtregierungsorganisation Breaking the Silence, die Berichte von ehemaligen Soldaten zusammenträgt, die die Besatzung palästinensischer Gebiete durch Israel ablehnen.
There's a lot of demolition, but also a lot of revenge.
Es gibt viel Zerstörung, aber auch Rache. Soldaten haben uns berichtet, dass sie Befehle bekommen haben, Rache an Ortschaften zu nehmen, zu zerstören und zu töten. Es ist ja bekannt, dass wir Hilfslieferungen blockieren. Das ist kollektive Bestrafung gegen Zivilisten. Wir greifen Krankenhäuser an, Krankenwagen, Hilfskräfte. Gerade erst haben wir 15 Einsatzkräfte im südlichen Gazastreifen getötet. Das ist ein Krieg, der Netanyahu beschützen soll, damit er nicht ins Gefängnis muss. Warum töten wir? Für die rechtsextreme Regierung. Die Siedler in der Regierung wollen Gaza wieder besiedeln. Und sie wollen die Menschen von Gaza umsiedeln. Das ist ein furchtbares Verbrechen.
Israels Armee veröffentlicht keine Zahlen zum Ausmaß der Verweigerung. Doch aufschlussreich für die Nervosität, die das Thema in der israelischen Regierung verursacht, sind Äußerungen von Premier Netanyahu. Er sagte vor ein paar Tagen, es handele sich um eine laute Minderheit, um Anarchisten, die von ausländischen Nichtregierungsorganisationen unterstützt würden.
Jan-Christoph Kitzler war das aus Tel Aviv.
RBB 24 Inforadio Sport.
Um Viertel nach sechs. Immerhin mit Anstand haben sich die Fußballer von Borussia Dortmund aus der Champions League verabschiedet, auch mit einem Sieg, 3:1 am Ende gegen den FC Barcelona. Aber es hat dann doch nicht gereicht, auch wenn es zwischenzeitlich sogar schon so aussah, als könnte die Borussia das schlimme 0:4 aus dem Hinspiel noch aufholen. Daniela Müllenborn aus Dortmund.
Raus mit donnerndem Applaus.
Großen Respekt an die Mannschaft für diese heutige Leistung. Wir können darauf stolz sein. Das, was heute hier von der Mannschaft gezeigt war, war großartig. Und wir sind heute nicht ausgeschieden, sondern vor einer Woche in Barcelona.
BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und mehr als 80.000 Fans erleben einen Spektakelabschied aus der Champions League. Der Startschuss fällt vom Elfmeterpunkt.
Gressi läuft an, schießt, Chip ins Tor! Für Borussia Dortmund und wieder ist es Herou Girassi.
Also wir haben natürlich Hoffnung gehabt, der Glaube wurde während des Spiels immer größer.
Ein zwischenzeitlicher Dämpfer, der Anschlusstreffer für Barcelona per Eigentor. Und dann geht die große Herou Girassi Show einfach weiter.
3:1 und es ist wieder Herou Girassi und damit übernimmt er die Führung in der Torjägerliste der Champions League.
Dortmunds Torjäger erzielt seinen 13. Treffer im laufenden Wettbewerb. Einsame Spitze in der Königsklasse, aus der sich die Mannschaft um Offensivspieler Karim Adeyemi trotzdem verabschieden muss.
Am Schluss hat es da nicht gereicht. Haben wir uns im ersten Spiel einfach verkackt, sag ich mal, mit dem 4-0. Aber fürs nächste Mal wissen wir auf jeden Fall, dass beide Spiele wir so spielen müssen. Und dann ist egal, wer der Gegner ist, da können wir auch weiterkommen.
Das sagt Adeyemi. Weiterkommen wollen heute die Münchner Bayern. In Mailand muss die Mannschaft allerdings auch einen Rückstand aufholen. 1:2 im Hinspiel. Und wir übertragen das Spiel live ab 21 Uhr heute. Und damit zum Basketball. Die Frauen von Alba Berlin können ihren Titel nicht mehr verteidigen. Der deutsche Meister hat das entscheidende Halbfinalspiel gegen Saarlouis verloren. 67:75. Lars Becker war in der Sömmeringhalle dabei.
Alba hätte das vorzeitige Saisonaus verhindern können, aber die Berlinerinnen hatten wieder mit der robusten Defense von Saarlouis Probleme, verwarfen dazu einfache Bälle und trafen viel zu selten aus der Distanz. Den 12-Punkte-Pausenrückstand holte Alba zügig auf, konnte sich dann aber gegen zunehmend müde wirkende und mit hoher Foulquote belasteten Saarländerinnen nicht absetzen. Alba rettete sich mit 2 Freiwürfen eine Sekunde vor der Sirene in die Verlängerung, hatte dann aber den weiter erfolgreichen 3-Punkte-Würfen der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen. Kapitänin Lena Golisch.
Wir haben es nie geschafft, von Anfang an voll da zu sein, mussten immer einem Rückstand hinterherrennen und ich glaube, dann machen es am Ende Kleinigkeiten aus und ja, ich glaube, man muss auch einfach anerkennen, dass sie mit Burst und Hayley Frank Spielerinnen haben, die in der Overtime so spielen können, wie sie gespielt haben.
Trotz des verpassten Finaleinzugs wurde der entthronte Titelverteidiger von den Fans in der Halle ausgiebig gefeiert. Saarlouis trifft in der Finalserie nun auf den Hauptrundenersten Keltern.
Soweit der Sport. Und zum Wetter kann ich Ihnen nur sagen, warm, wärmer, am wärmsten heute. Bis 27 Grad können es werden. Von ersehntem Regen keine Spur, ganz viel Sonne. Und im Moment haben wir Temperaturen zum Beispiel 13 Grad in Adlershof und 11 in Buch in Brandenburg, Perleberg mit 14 Grad an der Spitze, 12 Grad in Potsdam.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Werner Schoninger.
Die Wildwechselgefahr ist vielerorts groß. Vorsicht bitte auf der A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin. Zwischen Frankfurt-West und Mühlrose liegt ein totes Reh auf der rechten Spur. Auch im Stadtverkehr Berlin ist es noch ruhig. Hier ein paar Hinweise zu Baustellen. A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedrichsfelde-Rienstraße vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Rummelsburg-Nöldnerstraße, auch hier wird gebaut. Zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei bis Ende Mai. Den Livestream im rbb24-Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
20 nach 6, guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
In Berlin werden gerade zwei Brücken abgebrochen, weil sie extrem marode sind. Magdeburg hat eine große Brücke mitten in der Stadt erst gestern gesperrt, ebenfalls wegen Baufälligkeit. Da kommt noch viel mehr, heißt es in einem Report über den Zustand von Brücken in Deutschland. Die Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Landes-, Bundes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Auf den Seeloer Höhen wird heute an den Beginn der Schlacht vor 80 Jahren erinnert. Bei dem Gefecht kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken am Ehrenmal. Dazu wird nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland auch der russische Botschafter Netschajew erwartet. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Darin wird empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Örtliche Politiker lehnen das ab. Man könne nicht Diplomaten von einem Gedenken an die eigenen Landsleute ausschließen, so der stellvertretende Landrat Hanke. Die Brandenburger Landesregierung plant in diesem Jahr 250 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau ein. Das hat das Infrastrukturministerium in Potsdam am Abend mitgeteilt. Mario Köhne, RBB 24.
Laut Ministerium sind die Mittel für den günstigen Wohnraum nochmal aufgestockt worden. Im vergangenen Jahr hatte das Land 212 Millionen und 2023 176 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt. Bauminister Tabbert erklärte, damit werde auch in Zukunft bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum in Brandenburg entstehen. Vor gut anderthalb Wochen klang das noch anders. Da hatte Tabbert nach den Haushaltsberatungen der Landesregierung nur wenig Spielraum für Fördermittel gesehen. Bei den Wohnungsbauunternehmen hatte das für Kritik gesorgt.
Die Beschäftigten der Charité-Tochtergesellschaft CFM streiken heute und morgen wieder für eine bessere Bezahlung. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass es zu Einschränkungen etwa bei der Essensversorgung oder bei Krankentransporten kommt. Es gibt aber eine Notdienstvereinbarung. Laut der CFM ist die Versorgung der Patienten sichergestellt. Der Streik soll am Freitagmorgen nach der Nachtschicht gegen 6 Uhr enden. Verdi fordert, dass die mehr als 3.200 CFM-Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden, der an der Charité gilt. In dem schon länger schwelenden Tarifkonflikt haben die Beschäftigten schon mehrmals gestreikt, zuletzt Anfang April. Die Inbetriebnahme des geplanten Atommüllendlagers Schacht Konrad in Niedersachsen könnte sich nach ARD-Informationen verzögern. Norddeutscher und Bayerischer Rundfunk berichten das und beziehen sich dabei auf vertrauliche Dokumente. Demnach sind die Grenzwerte im niedersächsischen Wasserrecht so streng, dass nur ein Bruchteil der geplanten Menge schwach bis mittel radioaktiver Abfälle dort eingelagert werden kann. NDR-Reporterin Katharina von Schurzenthaler.
Die zuständige Gesellschaft für Endlagerung hat im ARD-Interview eingeräumt, dass derzeit kein einziger Atommüllbehälter die notwendige Zertifizierung besitze. Eine Neugenehmigung der wasserrechtlichen Erlaubnis würde laut Experten aber mindestens 10 Jahre dauern und damit die Einlagerung von Atommüll geplant für den Beginn der 2030er Jahre verzögern. Unterdessen stapeln sich in den Zwischenlagern verteilt in ganz Deutschland die Atommüllbehälter und es ist unklar, wann sie ihren Bestimmungsort Schacht Konrad erreichen.
Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist hat das Rückspiel am Abend zwar gegen Barcelona 3:1 gewonnen, das reichte aber nicht, weil der BVB das Hinspiel in Barcelona 0:4 verloren hatte. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Play-off-Finale der deutschen Meisterschaft verpasst. Die Titelverteidigerinnen unterlagen im entscheidenden Spiel der Halbfinalserie Saarlouis 67:75 nach Verlängerung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne, überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 11 und in Tempelhof 13 Grad, in Nauen 10 und in Fürstenwalde-Spree 14. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken. Die höchsten Werte morgen 19 bis 28 Grad. Die Zeit? 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Heute vor 80 Jahren begann die Schlacht um Berlin. Am 16. April 1945, morgens um 3, beschoss die Rote Armee die Wehrmacht an der Ostfront 70 Kilometer vor der Hauptstadt auf den Seeloer Höhen. In den Tagen und Wochen bis zum 2. Mai rückte die Rote Armee mit Hilfe auch polnischer und ukrainischer Soldaten immer weiter vor, eroberte schließlich Berlin. Die Zeitzeugin Marianne Lebin hat die Schlacht als Kind in Berlin erlebt und erzählt anlässlich des Jahrestages von ihren Erinnerungen an diese letzte Phase des Zweiten Weltkriegs. RBB24-Reporter Christoph Schrag hat sie getroffen.
Und einige junge Soldaten wollten natürlich überleben und wollten flüchten, sie wollten nach Hause.
Das ist Marianne Lebin. Die heute 86-Jährige war 6 Jahre alt, als die Schlacht um Berlin begann.
Denn jetzt wurden ja die 15-16-Jährigen eingezogen, obwohl die noch gar nicht wehrpflichtig waren. Und 2 dieser deutschen Soldaten wurden hier am Hackeschen Markt aufgehängt, da wo ja Raumoptik jetzt ist. An der Laterne hier an diesem Ständer hingen die beiden Soldaten mit einem Schild um, der Teure oder Verräter oder alle Fälle ein Schild hatten die um Hals und hingen mehrere Tage hier. Keiner hat sich getraut, diese Soldaten abzunehmen. Und das ist für mich so schlimm gewesen, dass ich dieses Bild nicht vergessen habe.
Auf einem Spaziergang durch das Wohngebiet in Mitte, in dem sie auch heute noch zu Hause ist, erinnert sich die Zeitzeugin daran, wie sie als Kind die letzten Kriegstage hier in der Stadt hautnah miterleben musste.
Hier wurden ja viele auf der Straße auch erschossen. Also hier waren ja ganz schlimme Kämpfe, Straßenkämpfe. Und da lagen die Toten reihenweise. Und wir hatten ja keine Spielplätze. Und wir sind dann spielen gegangen. Es ist heute Unverständnis, aber was anderes hatten wir nicht. Wir haben Springen über die Toten gemacht. Wir sind als Kinder über die Toten gesprungen. Ich war 6 Jahre. Wir haben ein Schwer schafft es, über eine Leiche zu springen. Dann haben die Jungs noch eine daneben gepackt. Dann haben wir also versucht, es zu schaffen, über 2 Tote. Also heute frage ich mich, wie man überhaupt als Kind zu sowas fähig ist. Aber das war die ganze Situation. Man war ein Mensch unter den anderen. Die anderen haben das auch gemacht, hat man als Kind mitgemacht.
Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester lebte Marianne Lebin in einer Wohnung in der heutigen Max-Bär-Straße im zerbombten Berlin. Eine Wohnung, die nur deswegen frei wurde, weil die ursprünglichen jüdischen Bewohner deportiert worden waren. Lebin selbst ist auch jüdischer Abstammung, konnte aber den Deportationen entgehen.
Ja, das muss ich so sagen, wir waren Menschen zweiter Klasse. Wir durften nicht mal eigentlich in den Luftschutzkeller. Wir hatten aber einen netten Gemüsemenschen bei uns dazu wohnen. Dann hat der mich in seinen Gemüsekeller mit runtergenommen, dass man denn irgendwie geschützt war. Nicht aus draußen, wo die Flieger kommen oder die Bomben.
Marianne Lebin überlebt. Die Schlacht um Berlin endet am 2. Mai 1945. Wenige Tage später ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Aber die schlimmen Erinnerungen aus frühester Kindheit, die ist Lebin nie mehr losgeworden.
Meine Kindheit war begleitet in den Jahren von Toten, die mich nie verlassen werden. Und wenn ich jetzt diese ganzen Bilder von den Kriegsgeschehen sehe, ob es Ukraine ist oder Nahe Osten, ist egal. Die Bilder gleichen sich irgendwie. Es ist manchmal nachts schlimm, weil diese Dinge wiederkommen.
Weil diese Dinge wiederkommen, springen über Tote. Was für schlimme Erinnerungen an die Schlacht um Berlin. Christoph Schrag hat sich mit Marianne Lebin getroffen. 86 Jahre, sie lebt auch heute noch in Berlin-Mitte. Und im Vorfeld der Gedenkveranstaltungen hat ja ein Schreiben des Auswärtigen Amts an die Landkreise für Irritationen gesorgt. Russische Vertreter möge man bitte nicht einladen. Darüber spreche ich mit der SPD-Landtagsabgeordneten Sina Schönbrunn aus Seelow. In einer Stunde sind wir hier zum Interview verabredet. Und jetzt wird es 6.30 Uhr, halb sieben.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Viele Termine hat der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz ja nicht mehr, aber heute steht sogar noch mal eine Reise an nach Polen. Scholz trifft in Warschau Ministerpräsident Tusk. Es soll um die deutsch-polnischen Beziehungen gehen und europapolitische und internationale Themen besprochen werden. Und das wird wohl ein nicht ganz einfacher Abschied, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Die Ankündigung des Besuchs des scheidenden Bundeskanzlers Olaf Scholz kam überraschend. Scholz ist nur noch geschäftsführend im Amt. Auslandsreisen sind da eher ungewöhnlich. Aber mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk trifft sich Scholz zum Abschiedsmittagessen. Die Beziehung zwischen den beiden gilt als eher belastet. Polen fordert von Deutschland eine, Zitat, materielle und moralische Wiedergutmachung der NS-Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges, so sagte es Ministerpräsident Tusk. Konkret: finanzielle Hilfen für noch lebende NS-Opfer, ein Mahnmal in Berlin für die polnischen Opfer der Nazis sowie finanzielle Hilfen zum Schutz Polens vor Russland. Aus Sicht des polnischen Ministerpräsidenten hat Scholz Polen zu wenig angeboten. Anfang Mai wird er voraussichtlich von Friedrich Merz von der CDU als Kanzler abgelöst. Merz hatte bereits vor der Bundestagswahl angekündigt, am ersten Tag als Kanzler nach Polen und Frankreich zu reisen. Er will die deutsch-polnischen Beziehungen mit einem Freundschaftsvertrag auf eine neue Grundlage stellen.
Aber jetzt ist es erstmal noch Kanzler Scholz, der zum Abschiedsbesuch in Polen erwartet wird. Bianca Schwarz berichtete. Es ist genau ein Jahr her. Da hat sich den Menschen in Kopenhagen in Dänemark ein unglaublicher Anblick geboten. Die alte Börse, eines der Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt, stand lichterloh in Flammen. Viele haben sich erinnert gefühlt an die Bilder des Brandes von Notre Dame in Paris. Wie die Kirche soll auch die Börse wieder aufgebaut werden. Und unsere Korrespondentin für Dänemark, Julia Weschenbach, hat sich auf der Baustelle umgesehen, beginnt aber noch einmal mit einem Rückblick auf diesen 16. April 2024.
Es ist der Geburtstag der dänischen Altkönigin Margrethe. Eigentlich liegt der Fokus an diesem Tag immer darauf. Aber nun sind alle Augen auf das ikonische Gebäude neben dem Parlament gerichtet. Passanten und Feuerwehrleute rennen noch während des Brandes rein, um Kunst und Möbel zu retten. Selbst Regierungschefin Mette Frederiksen zeigt sich betroffen.
Es
ist ein Stück dänischer Geschichte, das vor unseren Augen brennt. Ich glaube, es hat uns alle erschüttert, als der Turm fiel. Es tut in der dänischen Volksseele weh. Hier gehen viele, viele hundert Jahre Geschichte in Flammen auf. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bis heute nicht geklärt. Aber schon am selben Tag ist klar, dieses Stück Geschichte, einst errichtet im Auftrag von König Christian IV., soll wieder aufgebaut werden. Diese Meinung teilen viele Kopenhagener. Ist es den Aufwand wert? Ja, das ist es. Die Börse ist ein Kleinod für Dänemark und Kopenhagen. Es ist so wichtig, dass wir sie wieder aufbauen. Koste es, was es wolle. Ein Jahr später stehen wir in der alten Börse. Oder darin, was davon übrig ist. Eine Hälfte des Gebäudes ist weitestgehend verschont geblieben, dank einer Trennwand als Brandschutz. Die andere ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Lars Daugaard-Jepsen von der Wirtschaftsorganisation Dansk Erhverv führt uns auf der Baustelle herum. Der Organisation gehört das 400 Jahre alte Gebäude. Leider ist nicht viel übrig geblieben. Wenn man ein Bild vor Augen haben will, mich erinnert es an Pompeji oder andere Orte, wo alles in Ruinen liegt. Die Außenmauern stehen noch, von den Innenmauern nur Reste. Weil die Börse unter Denkmalschutz steht, ist der Wiederaufbau ein teures Unterfangen. Und ein kompliziertes. Aus Schweden müssen die Bauherren etwa 150 Jahre altes Holz heranschaffen. Ziegelsteine haben die denn in Lüneburg eingekauft. Möglichst viele Materialien, die vor den Flammen gerettet werden konnten, sollen in dem neuen Gebäude wieder zum Einsatz kommen, erzählt Lars Daugaard-Jepsen. Wir brauchen bis zu 800.000 Ziegelsteine für den Wiederaufbau. Wie viele genau, kommt darauf an, wie viele wir wiederverwenden können. Deshalb machen wir gerade Tests, um die Robustheit der alten Steine zu überprüfen. Können sie wieder Teil des Bauwerks werden? Sind sie stark genug dafür? Um die Mammutaufgabe zu bewältigen, haben sich Lars Daugaard-Jepsen und seine Kollegen Inspiration von anderen Projekten geholt. Die Reise führte sie natürlich auch nach Paris. Der wichtigste Rat, den wir vom Wiederaufbau von Notre-Dame bekommen haben, war: Konzentriert euch auf die Materialien und die Menschen. Sorgt dafür, dass ihr die allerbesten Materialien und die fähigsten Handwerker bekommt. Denn sonst ist euer Zeitplan in Gefahr. Spätestens 2029 soll die Börse in altem Glanz erstrahlen.
Vor einem Jahr genau ist sie in Kopenhagen abgebrannt. Die Börse. Julia Weschenbach hat sich auf der Baustelle umgeschaut.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Um 6:35. Wer günstig tanken will, hat im Moment Glück. Ein Liter Diesel kostet mitunter nur etwas mehr als 1,50. Auch mit anderen Erdölprodukten sieht's preislich im Moment eher entspannt aus. Frage an Johannes Frevel, meinen Kollegen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was ist da los am Ölmarkt?
Ja, guten Morgen. Gibt diese Redewendung, das geht runter wie Öl. Die meint ja eigentlich was ganz anderes, aber sie beschreibt auch ziemlich genau, was derzeit auf dem Markt los ist. Wenn wir uns die Nordsee-Ölsorte Brent ansehen, da wurde das Barrelöl, das ist die Menge, die in ein typisches Ölfass passt, also 159 Liter, vor einem Jahr für rund 90 Dollar gehandelt. Inzwischen sind wir bei um die 64 Dollar. Seit den merkwürdigen Zollsignalen aus den USA ist der Ölpreis teils gefallen wie ein Stein. 20% minus im Jahresverlauf. Der Preistrend, der zeigt also abwärts.
Und gilt das auch für Heizöl, was ja die, die damit immer noch heizen, vielleicht interessieren wird?
Ja, tatsächlich. Mitte Januar, also als es etwas kälter war, da wurden gut 1,13 Euro je Liter Heizöl aufgerufen. Inzwischen sind wir aber bei um die 90 Cent je Liter angelangt. Bei dem starken Preisrutsch an den Ölbörsen stellt sich natürlich die Frage, ob denn vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt sein könnte, um den leeren Heizöltank nach dem Winter wieder aufzufüllen, ob es vielleicht noch billiger wird. Klar, das weiß man immer erst hinterher, aber wichtig ist, was machen andere Heizölkäufer? Händler berichten jedenfalls, es gab eine erste Nachfragewelle beim Preissturz, die ist aber inzwischen vorbei. Viele beobachten, nur wenige kaufen derzeit, also ein Signal dafür, dass der Markt auf eine weitere Talfahrt spekuliert.
Und was setzt den Ölpreis so sehr unter Druck?
Dass einmal die Unsicherheit, die die Zollpolitik der USA weltweit auslöst, und damit sinken natürlich die Aussichten für eine anziehende Wirtschaft. Es geht eben eher in die andere Richtung, leider. Wenn Firmen weniger zu tun haben, dann brauchen sie eben weniger Benzin, weniger Diesel, weniger Öl. Also die Zuversicht, dass es wieder Richtung Aufschwung gehen könnte, die ist derzeit am Markt doch ziemlich rar.
Und mit Recht rar, diese Zuversicht?
Naja, das US-Energiestatistikamt, das erwartet, dass die US-Ölproduktion bis 2027 weiter steigen wird. Zugleich hat die Internationale Energieagentur in Paris ihre Prognose für den weltweiten Ölbedarf wegen der wirtschaftlichen Folgen der Handelszölle und der wachsenden Unsicherheiten gesenkt. Am Montag hatte schon die OPEC gesagt, naja, also wir erwarten, dass der Bedarf weiter nach unten geht bei Öl, also mehr Öl, geringere Nachfrage, der Preis sinkt, der Markt, der scheint also zu funktionieren.
Der Ölpreis ist unter Druck. Der Zollstreit schickt ihn auf Talfahrt. Johannes Frevel war das aus unserer Wirtschaftsredaktion.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da gebe ich gleich wieder weiter an Werner Schoninger.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Im Stadtverkehr Berlin ist es ebenfalls noch recht ruhig. Hier ein paar Hinweise zu Baustellen. A100 Richtung Wedding wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedrichsfelde-Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Rummelsburg-Nöldnerstraße zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund sind Tiefbauarbeiten bis Ende Mai. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Ersatzbusse für die Linien 3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April. Für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai. Für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April. Und für die S41, 42 sowie 46 zwischen Halensee und Westend. Kommen Sie gut durch.
6.40 Uhr ist es. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Dass viele Brücken in Deutschland in schlechtem Zustand sind, wissen wir. Sehen wir auch aktuell an den Speed-Abrissen der Ringbahn und der Westendbrücke in Berlin. Offenbar ist es aber noch weit schlimmer, der Sanierungsstau noch mal deutlich größer als gedacht. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In Deutschland müssen nach Einschätzung von Experten deutlich mehr Brücken saniert oder ersetzt werden als angenommen. Das geht aus einer Erhebung der Organisation Transport and Environment hervor. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Der Verband T&E bemängelt, dass das Verkehrsministerium in seinem Brückensanierungsprogramm innerhalb von 10 Jahren zunächst nur für 4.000 Brücken plant. Insgesamt müssten aber fast 6.000 Brücken ersetzt werden. Rund 10.000 weitere Brücken sind der Einschätzung zufolge so stark belastet, dass Neubauten oder Verstärkungen nötig sind. Der Verband T&E fordert von der künftigen Bundesregierung, zunächst die bestehenden Autobahnen und Bundesstraßen zu sanieren, bevor neue gebaut werden.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde wollen am Nachmittag über den Stand der Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke informieren. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist der Rückbau des zentralen Brückenbereichs bereits abgeschlossen. Seit Samstag laufen die Abrissarbeiten. Am 25. April sollen sie beendet sein. Ab dem 28. April sollen dann auch wieder die Ringbahnen durchfahren können. Auf den Seeloer Höhen wird heute an den Beginn der Schlacht vor 80 Jahren erinnert. Bei dem Gefecht kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken am Ehrenmal. Dazu wird nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland auch der russische Botschafter Netschajew erwartet. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Darin wird empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Örtliche Politiker lehnen das ab. Man könne nicht Diplomaten von einem Gedenken an die eigenen Landsleute ausschließen, so der stellvertretende Landrat Hanke. Verzeihung. Das Land Brandenburg stellt nun doch mehr Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau bereit. Wie das Infrastrukturministerium in Potsdam am Abend mitgeteilt hat, sind für dieses Jahr 250 Millionen Euro vorgesehen. Das sind gut 30 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Bei den Haushaltsberatungen hatte es vor kurzem geheißen, dass Einsparungen auch die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau betreffen könnten. Bauminister Tabbert sagte, es gebe wenig Spielraum für mehr Geld in diesem Bereich. Die US-Regierung plant Berichten zufolge, die Mittel für das eigene Außenministerium um knapp die Hälfte zu kürzen. Von den Folgen wäre auch Deutschland betroffen, wie es heißt. So stehen etwa die US-Konsulate in Düsseldorf und Leipzig auf der Streichliste. Die US-Sparpläne könnten insgesamt schwerwiegende Auswirkungen auf die internationale Zusammenarbeit haben. Konstanze Kieser.
Das könnte zu großen Einschnitten führen bei internationalen Organisationen wie der UN oder der NATO. Die New York Times und die Washington Post berufen sich auf interne Dokumente der Trump-Regierung. Demnach sei für das Außenministerium im nächsten Jahr nur noch ein Budget von 28 Milliarden Dollar vorgesehen. Bislang sind es mehr als 54 Milliarden Dollar.
Die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation haben sich auf den Entwurf für ein Pandemieabkommen verständigt. Vertreter von fast 200 WHO-Mitgliedern stimmten dem Vertragstext in Genf jetzt zu. Im Mai soll das Abkommen endgültig verabschiedet werden. Der Vertrag sieht klare Regeln dafür vor, wie im Pandemiefall Medikamente und Informationen zwischen den Staaten ausgetauscht werden. Ein Chaos wie bei Corona will man verhindern. Außerdem soll der Pakt die Welt besser auf den Kampf gegen neue Krankheitserreger vorbereiten. WHO-Generaldirektor Tedros sprach angesichts der Einigung von einem historischen Schritt. Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist hat das Rückspiel am Abend zwar gegen Barcelona 3:1 gewonnen, das reichte aber nicht, weil der BVB das Hinspiel in Barcelona 0:4 verloren hatte. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Playoff-Finale der deutschen Meisterschaft verpasst. Die Titelverteidigerinnen unterlagen im entscheidenden Spiel der Halbfinalserie Saarlouis 67:75 nach Verlängerung. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute neben ein paar lockeren Wolken, viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau Eiskeller 11 Grad und in Marzahn 13, in Küritz 10 und in Fürstenwalde-Spree 14 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken, höchste Werte 19 bis 28 Grad. Die Zeit? 16.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und es sind dann doch eher 6.45 Uhr statt 16 Uhr, muss ich Werner Schoninger, der ein bisschen mehr zuwinkt, kurz korrigieren. Angela Ulrich im Studio. Einen schönen guten Morgen. Ja, die aggressive Politik der Trump-Regierung beschäftigt uns auch heute wieder. Seien es die Zölle, die Einsparungen bei der NATO, die wohl kommen, haben wir ja gerade auch in den Nachrichten gehört, sei es auch der Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft in den USA. Trump droht ja, der Elite-Uni Harvard Gelder zu kürzen, weil sie sich ihm widersetzt, auf akademischer Freiheit beharrt. Das hat sogar Ex-US-Präsident Obama auf den Plan gerufen. Der ist ja selbst auch ein Harvard-Absolvent. Er sieht die akademische Freiheit in Gefahr. Nachbar Kanada erlebt einen Ansturm von Studienanträgen, auch von Wissenschaftlern, die weg wollen aus den USA. Und dort in Ottawa in Kanada leitet ein früherer Politiker, inzwischen die Konrad-Adenauer-Stiftung, den wir noch aus Niedersachsen kennen, den früheren Kultur-, dann Wirtschaftsminister Bernd Althusmann von der CDU. Schönen guten Morgen, Herr Althusmann.
Schönen guten Morgen nach Berlin, nach Deutschland.
Ja, wir erreichen Sie spät in der Nacht in Ottawa. Wird denn Kanada sowas wie ein Hafen für Wissenschaftler, die sich nicht von Donald Trump gängeln lassen wollen? Wie erleben Sie das?
In der Tat, an den Universitäten, auch hier in Ottawa, nimmt man zur Kenntnis, dass zunehmend renommierte Wissenschaftler die USA verlassen wollen, der USA den Rücken kehren. Aber auch Studierende sich vermehrt in Kanada an den Universitäten offensichtlich bewerben. Das ist ein Wissenschafts-Braindrain sozusagen, der dann doch bedenklich ist. Also spätestens, wenn hochrangige Wissenschaftler den USA den Rücken kehren, sollten einige Verantwortliche in der US-amerikanischen Regierung nochmal einen Moment innehalten und überlegen, ob der Kurs, der dort eingeschlagen wird, nämlich in die Wissenschaftsfreiheit, Universitäten einzugreifen und mit Steuerstreichungen von Steuererleichterungen zu drohen oder aber Gelder in Größenordnung von Milliarden einzufrieren. Das ist ein Druck, der auf Universitäten nicht ausgeübt werden sollte. Und insofern scheint dieser Kurs ebenso wie die Zollpolitik doch in eine völlig falsche Richtung zu gehen.
Aber man hat nicht das Gefühl, dass da viel drüber nachgedacht wird. Und Sie sprechen die Zölle ja schon an. Nun gibt es einerseits ein Freihandelsabkommen zwischen auch mit Kanada. Aber und den USA. Aber das Land hat ja als eins der ersten diese Zölle von Trump zu spüren bekommen, auch wenn es wieder ein bisschen zurückging, hin und her. Wie schauen aktuell die Kanadier auf den Nachbarn? Sind die eher ängstlich, wütend?
Also ängstlich, das kann ich nun wirklich sagen, sind die Kanadier nicht. Im Gegenteil. Sie sind sehr patriotisch geworden. Das Land wirkt wirklich sehr geschlossen. Hinter der kanadischen Flagge versammelt sich das Team Kanada gegen das, was wir hier seit Januar erleben. Das geht bis hin zu Warenboykotts in den Geschäften in Kanada, wo es amerikanische Waren werden hier eher links liegen gelassen. Aber dennoch werden wir auch als Europäer uns sehr genau überlegen müssen, wie wir mit dieser Situation umgehen, denn Kanada schaut sehr stark in Richtung Europa. Nun wird Kanada aus meiner Sicht nicht zwingend Mitglied der Europäischen Union werden oder werden wollen, wie es einige vorschlagen. Aber die Zusammenarbeit über das sogenannte CETA-Abkommen ist sehr erheblich ausbaubar. Mir sagen kanadische Vertreter, dass erst 60% dieses Abkommens, das über 98% der Zölle quasi abgeschafft hat zwischen der Europäischen Union und Kanada, dass aber die Möglichkeiten dieses Abkommens erst zu 60% ausgeschöpft werden. Insofern ist da noch eine Menge drin.
Das heißt, Sie appellieren, Herr Althusmann, gerade an die EU, auch an Ursula von der Leyen, dass man da noch mehr ausbauen sollte. Also Kanada noch enger an die EU binden sollte, noch bessere Handelsbeziehungen, richtig?
Ja, das ist meines Erachtens ein absolut richtiger Weg hier zwischen Kanada und der Europäischen Union, die ja auch nicht immer nur einig ist, dennoch hier nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen über einzelne Vereinbarungen, über das CETA-Abkommen, das im Übrigen ja noch in zahlreichen europäischen Ländern in den Parlamenten noch nicht ratifiziert wurde, in Deutschland schon, aber nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Griechenland. Jetzt wäre die Zeit gekommen, wo Europa und Kanada sehr gemeinsam Seite an Seite auch gegen eine, wie ich finde, völlig verfehlte Strafzollpolitik der USA vorgehen sollten. Aber auch da hinzugefügt, die USA sind ein wichtiger Handelspartner, Wirtschaftspartner der Europäischen Union, auch Deutschlands. Wir werden nicht umhin kommen, auch mit Menschen zu sprechen, die nicht immer das tun, was wir gerne hätten.
Sie haben gerade den Geist in Kanada angesprochen, dieses Zusammenstehen, Zusammenhalten bis hin zu Warenboykotten. Was kann Europa und auch Deutschland von Kanada lernen in Bezug auf die USA?
Wir werden sehr genau weiterhin auch politisch beobachten, denn wir stehen hier kurz vor Neuwahlen in Kanada, vorgezogene Neuwahlen, wie sich diese Politik der Trump-Administration auswirken wird. Aber eines ist schon jetzt klar, dass man zusammenrückt, auch in einer solchen Situation, ist ein Faktor, den es offensichtlich in den letzten Jahren so stark in Kanada nicht gab. Kanada ist zu über 80, fast 80% wirtschaftlich, was die Handelsbeziehungen betrifft, mit den USA verbunden. Und das gerade gegen den engsten Partner diese Strafzölle erhoben werden, hat für viel Empörung gesorgt und führt die Menschen über Parteigrenzen hinweg eng zusammen. Ich habe selten erlebt, dass nach einem Hockeyspiel zwischen Kanada und den USA, was am Ende Kanada vor einigen Wochen mit 3-2 gewonnen hat, ein solcher Jubel ausbrach. Das war auch symbolisch, denn die Ankündigung, Kanada zu einem 51. Bundesstaat der USA zu machen, quasi zu annektieren, hat hier für eine große Empörung gesorgt. Die Kanadier sind sehr selbstbewusst und ohne einen übersteigerten Nationalismus dahinter zu vermuten. Es geht hier um Patriotismus, gut gemeinten Patriotismus für Kanada. Und Kanada wird nach meiner Einschätzung niemals der 51. Bundesstaat der USA.
Bernd Althusmann sagt das, früherer CDU-Minister in Niedersachsen. Jetzt leitet er die Konrad-Adenauer-Stiftung in Ottawa in Kanada. Und er sagt, Zusammenstehen gegen die USA bringt auf jeden Fall was und vor allen Dingen auch Kanada näher an die EU heranführen, das CETA-Handelsabkommen ausweiten. Das einige Tipps. Danke Ihnen herzlich, Herr Althusmann, für Ihr Wachbleiben spät in der Nacht.
Sehr gerne. Alles Gute.
Das wünsche ich Ihnen auch um 8 Minuten vor 7. Jetzt. Harvey Weinstein. Dieser Name ist ja verbunden mit MeToo. Es waren Vorwürfe gegen den US-Filmproduzenten, die die Bewegung ins Rollen gebracht haben. 2017 war das. 2020 wurde Weinstein dann wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt. Doch dieses historische Urteil wurde anschließend wieder kassiert wegen Verfahrensfehlern. Und jetzt beginnt der Prozess von neuem. Ein Horror für die Betroffenen, die einfach keine Ruhe finden. Martin Ganselmeier, unser Korrespondent in Washington, hat den ersten Prozesstag in New York verfolgt.
Trotz seiner gesundheitlichen Probleme verfolgte Harvey Weinstein den ersten Prozesstag persönlich im Gerichtssaal von Manhattan. Schon vor Beginn des Verfahrens äußerte sich sein Anwalt vorsichtig optimistisch, dass die Geschworenen am Ende Weinstein freisprechen werden. Die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich erfolgt. Dem widersprach die Anwältin einer der drei Frauen, die Weinstein wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Übergriffe anklagen. Aus den Aussagen ihrer Mandantin werde glasklar deutlich werden, dass es sich um sexuelle Gewalt handelte. Die Juryauswahl gestaltet sich unterdessen schwierig. Von 140 möglichen Geschworenen mussten am ersten Prozesstag bereits 100 ausgeschlossen werden. Entweder weil sie angaben, das Verfahren nicht vorurteilsfrei verfolgen zu können, oder weil sie selbst schon einmal Opfer von sexueller Gewalt waren. Die Auswahl der Geschworenen wird heute fortgesetzt. Nächste Woche beginnt dann der eigentliche Prozess mit den Eröffnungsplädoyers von Anklage und Verteidigung.
Martin Ganselmeier aus New York.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 6:06. Falls Sie gerade Osterferien genießen, haben wir einen besonderen Wandertipp für Sie. 12 Wanderungen durch die Moderne, so heißt eine aktuelle Sonderausstellung im Museum in Neuruppin. Eine Ausstellung mit Überraschungseffekt, wie unser Kritiker Harald Asel herausgefunden hat.
Wer den Neubau des Museums betritt, ist auf den ersten Moment irritiert. Sind das Bilder von Manet? Von Picasso, von Max Ernst.
Ja, aber wer sind denn hier die Künstler? Ja, wer hat denn das gemacht? Das ist nicht so ganz das,
Und wie kommt ein kleines Haus dazu, so eine hochkarätige Sammlung zu haben?
Ich finde dieses Museum so schön. Ja, es macht wirklich Spaß, hier durch die Räume zu wandeln. Und irgendwie dachte ich aber auch, eigentlich wäre es ja zu schön, wenn man so reinkommen würde und das Gefühl hätte, wow, hier hängt ja geile klassische Moderne.
Anton Henning hat diese Hommage an große Kunst der Vergangenheit selbst geschaffen. Der Maler, der auch gerne passende Interieurs gestaltet, hier sind es Sofa, Teppich, Glasmalerei und ein Video, er hat dabei nicht einfach kopiert.
Es geht nicht nur darum zu zitieren oder so, das wäre auch total langweilig. Ich finde, dass die klassische Moderne sich im Grunde genommen durch die vielen Ismen und Dogmen so sehr selbst auch ausgebremst hat, dass noch so viel unbeschrieben ist, so viel nicht gemalt, was längst hätte gemalt werden können.
In diesem Fall Blumenstillleben. Was es den Betrachtern leichter macht, sie müssen nicht dauernd Schildchen neben den Bildern lesen. Auf den zweiten Blick lassen sich kleine, humorvolle Verschiebungen finden. In einem Gemälde zum Beispiel hängen im Hintergrund zwei Bilder an der Wand. Das eine ist aber gar kein Stillleben, sondern monochrom wie bei Yves Klein. Henning mag diesen spielerischen Umgang, denn wenn wir alles schon durchhaben, vom klaren Bildaufbau bis zur Dekonstruktion, so sagt er, dann gebe das Freiheit.
Das, was so ein bisschen aussieht wie ein Manet, Blumenstillleben, das ging unglaublich flott. Das sind so wie Fingerübungen und das macht aber auch unglaublichen Spaß. Also es ist bald wieder soweit. Wenn der Flieder anfängt zu blühen, werde ich wieder Flieder malen. Einfach nur so, für mich.
Anton Henning, 1964 in Berlin geboren, lebt seit 30 Jahren im kleinen Dorf Manker zwischen Neuruppin und Fehrbellin. Verändert das seine Arbeit?
Ich glaube, das spielt eine große Rolle, weil ich nicht abgelenkt bin von dem, was so in der großen Stadt passiert.
Wie werden Sie vom Dorf wahrgenommen?
Ich denke, dass manche Leute im Dorf mehr über mich wissen und mich besser kennen als ich selbst. Und ich glaube, ich bin wohl gelitten.
Die Ausstellung heißt 12 Wanderungen durch die Moderne. Zu sehen sind aber 15 Gemälde. Das Publikum darf abstimmen, welche 12 davon als Schenkung dauerhaft im Museum bleiben. Blumenstillleben heißen sie jedenfalls alle. Allerdings versichert uns Anton Henning,
es darf nie aus einer Routine heraus entstehen. Also Routine ist ein Killer für Kunst.
Das sagt der Künstler Anton Henning. Seine derzeit noch 15 Wanderungen durch die Moderne sind bis zum 16. Juni im Museum Neuruppin zu sehen. Und Sie können dann mitentscheiden, welche 12 davon dauerhaft dort hängen bleiben.
Werbung.
Sehnsucht nach Sommer? Nach endlichem Meer? Oder Erdbeereis im Park? Egal, wonach du dich sehnst, wir haben Sonnenbrillen für dein Sommergefühl. In deiner Stärke ab 19,90 Euro. Auch auf vielmann.de. Deine Brille? Vielmann.
Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren, zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den beginnt Werner Schoninger wieder mit einer Gefahrenmeldung.
Sie betrifft die A10, den westlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Potsdam Nord und Leest Gegenstände auf der Fahrbahn Richtung Werder. A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Wollin und Brandenburg steht ein defekter LKW. Achtung, es befinden sich Leute auf der Fahrbahn und es liegen Reifenteile auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm Stau plus 10 Minuten. Friedrichsfelde Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Kommen Sie gut durch.
7 Uhr ist es. Angela Ulrich bin ich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Das hat wieder gewummert mitten in der Nacht, als ich da an der Berliner Ringbahnbrückenbaustelle vorbeigekommen bin. Abriss round the clock, genau wie bei der Westendbrücke. Warum da jetzt brückentechnisch noch mal mehr die Alarmglocken schrillen in Deutschland, besprechen wir nach den Nachrichten. Und Werner Schoninger beginnt die ebenfalls mit dem Thema.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Auf den Seeloer Höhen wird heute an den Beginn der Schlacht vor 80 Jahren erinnert. Bei dem Gefecht kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken am Ehrenmal. Dazu wird nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland auch der russische Botschafter Netschajew erwartet. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Darin wird empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Örtliche Politiker lehnen das ab. Man könne nicht Diplomaten von einem Gedenken an die eigenen Landsleute ausschließen, so der stellvertretende Landrat Hanke. Das Umweltbundesamt kritisiert, dass die Entfernungspauschale erhöht werden soll. Die im schwarz-roten Koalitionsvertrag vorgesehene Entlastung für Pendler sei umwelt- und klimaschädlich und auch sozial ungerecht, teilte die Behörde mit. Die Pendlerpauschale führe dazu, dass mehr Auto gefahren wird. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Daniel Pokraka.
Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen bei der Behörde, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Pauschale setze Anreize für längere Arbeitswege und führe damit zu einem Wachstum des gesamten Verkehrsaufkommens. Union und SPD wollen die Entfernungspauschale erhöhen. Ab Januar nächsten Jahres sollen Pendler schon ab dem ersten Kilometer des Arbeitsweges 38 Cent absetzen können. Das gilt zurzeit erst ab dem 21. Kilometer. Für kürzere Strecken sind es 30 Cent pro Kilometer.
Die Beschäftigten der Charité-Tochtergesellschaft CFM streiken heute und morgen wieder für eine bessere Bezahlung. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass es zu Einschränkungen etwa bei der Essenversorgung oder bei Krankentransporten kommt. Es gibt aber